Es ist schön, euch alle zu sehen. Ich kann fast alle sehen. Ich freue mich, dass wir uns hier treffen können. Ich nehme an, du hast denen gesagt, die können das auch in ihrem Handy bekommen, Rita. Ja. You have it. Good. Das ist ein Test. Wir sehen, wie es funktioniert. Kannst du lesen? Ziemlich klein. Ja, okay. Okay. Lass uns beten und dann fangen wir an. Himmlischer Vater, ich danke dir für heute. Ich lobe und preise dich für deine Güte. Danke, dass wir hier zusammen sein dürfen und dass wir wissen können, du bist auch da. Herr, schenke uns einfach offene Herzen, offene Ohren für deine Botschaft zu jedem hier. Du weißt, was wir brauchen. Ich bitte dich einfach, nimm alles weg, was uns von dir ablenkt. Lass uns wirklich ganz für dich da sein, um auf dich zu hören, auf deine Worte, auf deinen Geist. Sprich zu uns jetzt, Herr. In Jesu Namen. Amen. So, zuerst, bevor ich beginne, wollte ich euch Bescheid sagen. Ich habe von Sammy mit Sammy telefoniert vor einer Woche. Er sagte auch, die Hilfe ist angekommen für die Geschwister in Kenia. Allerdings, das Bild von euch aus links ist ein altes Bild. Denn er sagt, dort war vor ein paar Wochen eine Wahl. Und wenn Menschen kommen und Armen etwas zu geben und dann ein Bild machen, denken die alle, sind Politiker. Und dann gibt es großen Ärger. Und das wollte er nicht, also haben sie keine Bilder gemacht. Aber sie haben gesagt, die Hilfe ist weiter nötig, weil die Preise immer noch sehr, sehr hoch sind. Und so habe ich wieder einen Teller hingelegt. Wer für Kenia was geben will, kann das tun oder auch an mich überweisen. Ich werde das dann weiterleiten. Wir kennen jemanden in Hannover, der für eine sogenannte Eventfirma arbeitet. Oder gearbeitet hat, ich weiß nicht, ob er noch arbeitet für diese Firma. Und ein Teil von seiner Aufgabe war es, die Vorbereitung für das Event zu machen. Das heißt, er sollte dafür sorgen, dass alles, was mit diesem Ding zusammenhängt, bereit ist. Vor allem, was die Künstler oder Musiker unbedingt haben wollten, musste er dafür sorgen, dass es da ist. Manchmal war es recht seltsam. Er hat nicht nur das gemacht, aber auch, er war ein Bereiter für das Event. Heute geht es nicht um ein Event, sondern um einen Messias. und um einen Mann, der ein Wegbereiter ist. Ein Wegbereiter für den kommenden Messias. Er bereitet den Weg. Das heißt nicht, dass er einfach dafür sorgt, dass alle Steine aus dem Weg sind, dass Jesus gut gehen kann, dass der Messias das kann. Aber er soll die Menschen darauf vorbereiten, dass ein Messias kommt. Und es ging um Herzen, nicht um ein Event. Wie die meisten von euch wissen, ist dieser Wegbereiter Johannes, der Täufer. Ich möchte lesen eine längere Stelle, beziehungsweise ich möchte jemanden, eine Freiwillige bitten, auf Deutsch das zu lesen. Lukas 3, die Verse 2 bis 14. Und dann bitte ich auch eine Freiwillige, das zu lesen in Russisch, bitte. So, Christian?
Lukas 3, 2 bis 14. Hohe Priester waren Hannas und Kaiaphas. Da bekam Johannes, der Sohn des Zacharias, in der Wüste von Gott seinen Auftrag. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt. Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenblut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist. Und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder erwecken. Die Axt ist schon an die Wurzeln der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine gute Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes Antwort erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemanden, sondern gebt euch mit eurem Sold zufrieden.
Lukas zitiert hier eine Stelle aus Jesaja 40. Wir haben nicht die Zeit, aber Jesaja 40, wenn ihr Zeit habt, das zu lesen, das ist einfach ein ganz tolles Kapitel. Gott verspricht da, jemanden zu schicken, der den Weg bereitet, und in der Stelle ist klar, er bereitet den Weg für Gott selbst. Der kommt als Herrscher und Hirte. Und ja, Johannes bekam diese Aufgabe von Gott. Und er bekam es, als er in der Wüste war. Nun, das hat für das Volk, also für die Juden, hatte dieser Begriff Wüste schon eine gewisse besondere Bedeutung. Nicht nur, die hatten ja eine Wüstenwanderung, wo sie eben durch die Wüste gerettet wurden, aber auch, sie hatten Propheten, die in der Wüste Besonderes erlebt haben. Nun muss man auch bedenken, dass eine Wüste ist nicht so, das ist das Wort vom Wort her, es heißt nicht nur Sand und Stein und nichts. Das Wort eigentlich mehr so Einöde, würde man sagen, oder Wildnis, oder ein sehr abgelegener Ort, wo kein Mensch wohnt. Das ist das, was dort gemeint ist. Und wenn wir diese Worte lesen und Johannes war da, dann hat er sich dorthin begeben. Was gibt es in der Wüste? Keine Menschen. Willst du mit Gott allein sein, ist das eine sehr schöne Gegend, um wirklich mit Gott allein zu sein. Das Alleinsein kann sehr gut sein für uns, wenn wir Gott suchen. Ich fand es sehr interessant, ich habe ein Zitat gelesen oder ein Interview mit einem Australier, der in dem, wie heißt es, Outback gelebt hat, wo wirklich sehr, sehr wenig Menschen sind. Und er sagt, der Reporter oder wer das war, hat ihn gefragt, bist du nicht einsam da draußen? Er sagte, nein, ich bin allein da draußen, aber einsam bin ich nicht. Er sagte, einsam ist, wenn du mit in der Stadt bist und kein Mensch kennt und keiner mit dir spricht. Das ist einsam. Johannes suchte das Alleinsein mit Gott. Die Gemeinschaft mit Gott konnte er dort genießen. Und dort bekam er diesen Auftrag. Dieser Auftrag hieß, und das stehen, sehen wir dann in Vers 3, ne, wo ist es, ja. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. Mit diesen Worten ist klar, dass nicht etwas äußerlich gemeint ist, sondern vor allem etwas in dem Herzen. Denn er redet von Umkehr. Und das finde ich gut, was auch dieses Lied von die Kai uns gezeigt hat oder eben auch die Gedanken von Christian. Umkehr ist etwas in uns, was geschieht. Und damit wir verstehen, was gemeint ist, habe ich ein Beispiel, was für mich auch sehr hilfreich ist. Ja? Wenn ich mich in mein Auto setze und ich will nach München und ich fahre auf die Autobahn, vielleicht mit Freunden, spätestens dann, wenn man so ein Schild sieht, dann merkt man, oh, wir sind nicht, hier ist Hamburg das Ziel, nicht München. Was tun wir? Nächste Auffahrt runter, umdrehen in die andere Richtung. Das ist Umkehr, eigentlich. Du kannst nicht einfach sagen, okay, wir fahren einfach weiter, irgendwie kommen wir hin. Ich glaube, die Mitfahrer hätten was dagegen. Kann sein, dass man irgendwann hinkommt. Irgendwann sieht man irgendwo ein Schild für München und dann geht's los. Es ist wichtig, dass es bedeutet, wir müssen umkehren, müssen wenden. Umkehr, das ist ein sehr gutes plastisches Beispiel, was das bedeutet. Eine Umkehr ist aber nicht nur, was ich im Auto tue, sondern auch, was ich im Herzen tue. Ja? Anstatt, dass ich ein Ziel habe, wo ich in diese Richtung gehe, mit meinem Leben, wo ich für mich lebe, wo ich alles für mich die Vorteile suche, ruft Johannes auf zur Umkehr, dass ich in mein Leben ein anderes Ziel hat. Mein Leben in meinem Herzen suche ich das, was Gott will, was Jesus in meinem Leben tun will. Und das ist für jeden. Denn wenn wir hier sehen, was er auch sagte, ist, dass jeder sich taufen lassen soll. Wir sollen uns Abschied nehmen erst von der Taufe, wie wir es heute verstehen. Damals gab es auch eine Taufe. Die Taufe war aber vor allem da bekannt als der Schritt, den man als Nichtjude tat, um in das jüdische Volk aufgenommen zu werden. Es gibt auch, ich habe ja ein Bild gesehen, wie Menschen sogar, ist praktisch eine Tiefe wie ein Becken, sehr tiefer Becken. Und da gibt es Stufen runter auf die einen Seite, Stufen rauf auf die andere. Da ging man rein als Heide, das alte Leben stirbt, das neue Leben als Jude fängt an, wenn man raussteigt. Das war ihr Verständnis von Taufe. So haben sie es verstanden. Und so, wenn wir das vor Augen halten, dann sehen wir, hier ist ein bisschen gewisse Brisanz da. Denn Johannes spricht zu wem? Zu den Juden. Er sagt zu den Juden. Ihr müsst euch taufen lassen. Das, was verlangt wird von den Heiden, ist genau das, was ihr müsst. Wenn ihr mit Jesus gehen wollt. Neuausrichtung des Lebens. Das Alte soll sterben. Das Neue auf Jesus ausgerichtet, auf den Messias, soll kommen. Hier fordert er diese Juden auf, genau das zu tun. Sagt damit auch den Juden, dass ihre Herzenshaltung alles andere als gut ist. Und eine wirkliche Neuausrichtung bedarf. Und das muss kommen, damit der kommende Messias kommen kann. Ja. Gott will nicht nur, dass wir die äußerlichen Schritte tun, die verlangt sind von Christen. Er will unser Herz, unser ganzes Herz. Denkt dran, was sagte Jesus? War das wichtigste Gebot? Du sollst Gott, den Herrn, lieben von deinem ganzen Herzen, mit all deinem Macht, mit Verstand und so weiter. Ganzem Herzen dabei. Wie es aussieht, hatte seine Botschaft und sein Auftreten große Wirkung. Denn es steht hier, viele gingen hin, um von ihm getauft zu werden. Ich habe den Eindruck, dass er hier auf einmal ist es in, zu Johannes zu gehen, um sich taufen zu lassen. Weil alle anderen das tun, dann will man auch mitreden können. Ja, ich habe diesen komischen Typen gehört und so weiter und habe mir auch taufen lassen, bin auch dabei. Da kamen sogar in Matthäus steht da Pharisäer und Schriftgelehrten dazu. Aber ich glaube, dass es Probleme gibt, wenn etwas wirklich zu massenmäßig wird. Dass die eigentliche Bedeutung von all dem verloren geht. Und ich denke, das passt Johannes nicht, dass er so viel Erfolg hat. Denn wenn die Leute kommen, unter anderem die Schriftgelehrten und Pharisäer, dann redet er richtig hart und sagt zu ihnen, ihr Schlangenbrut. Muss ich mir vorstellen, dass man da praktisch direkt den Leuten ins Gesicht sagt. Und zwar, das Wort bedeutet eigentlich ein Otter, ein sehr giftige Schlange. Und er beleidigt sie, kann es nicht anders sagen. Das sind starke Worte. Aber offensichtlich hat Johannes eine Gefahr hier gesehen, dass man einfach das tut, um mitzumachen, ohne mit dem Herzen dabei zu sein. Man denkt, ich könnte dies machen oder jenes machen und dann bin ich bei Gott gut und mein Leben kann ich so leben wie bisher. Für Johannes war es klar. Wenn man etwas tut als religiöse Handlung, ohne das eigene Leben zu ändern. Aber dennoch erwartet, dass man was von Gott bekommt. Das ist wie Gift für das Leben. Wie das Leben in einer Gemeinschaft, wie das Leben mit Gott. Es beschränkt den Glauben auf äußere Handlungen, nicht auf das Entscheidende im Herzen. Johannes will nicht nur sehen, dass Leute getauft werden, also wir sehen, dass Menschen ihr Leben ändern. Darum geht es ihm. Und er sagt, dieses Leben soll man auch sehen können. Und das meint er, wo er sagt, er eben bringt Früchte, die zeigen, dass dein Leben anders ist. Und er macht hier drei Beispiele, die ich glaube für uns auch sehr praktisch sind. Das erste ist hier: Wer zwei Hemden soll eins geben, der keines hat. Teilen statt anhäufen. Wir sind als Menschen in Deutschland damit beschäftigt, Dinge anzusammeln. Auf die hohe Kante, sagen wir. Mehr ist besser. Mehr auf dem Konto, mehr im Schrank, mehr, mehr, mehr. Für Johannes sieht es anders aus. Er sagt, wenn du für den Messias leben willst, dann heißt es, wir geben denen, die es nicht haben. Wenn wir etwas bekommen, dann ist es auch dazu da, damit wir teilen können. Paulus hatte auch eigentlich die Worte von Jesus zitiert in Apostelgeschichte 20, wo er, als er sich verabschiedet von den Ephesern, sagt: Vergiss nicht die Worte von unserem Herrn Jesus, der gesagt hat: Geben ist seliger als Nehmen. Das ist ein Zitat von Jesus. Und das ist das, was Johannes auch sagt. Man soll es sehen, dass man gerettet ist durch dieses Teilen. Und das zweite Beispiel, was es gibt, ist auch mit den Zolleinnehmern. Die Zolleinnehmer waren alles andere als beliebt. Erstens, weil sie mit den Römern kollidiert haben, aber zweitens, weil sie eben auch ihre Stellung ausgenutzt haben. Es ist nicht so wie hier, wo wir irgendwie einen Beauftragten haben wenn Beamten ihr Macht missbrauchen, wo wir dann an die wir hinwenden könnten. Wenn ein Zolleinnehmer da stand an dem Stadteingang und sagte, du schuldest mir so viel, und ein römischer Soldat stand hinter ihm, und du weißt eigentlich, das ist viel mehr, als du geben solltest, dann hast du aber nicht unbedingt eine Wahl. Zu diesen Menschen sagt Johannes, sei ehrlich einfach. Auch wenn es Nachteile bringt, sei ehrlich. Oft ist der ehrliche Weg nicht unbedingt der gute Weg, oder? Ich muss immer wieder, wenn ich an so ein Ding sage, wir haben einen alten Schaukelstuhl, die bei uns waren, kennen das. Das ist ein Erbstück von Cindys Oma oder Uroma, weiß nicht mehr. Und das haben wir irgendwann, das wurde kaputt und wir wollten es unbedingt behalten und wir haben es in die Reparatur geschickt, zum Holz. Ich weiß nicht, ob es haben sie irgendwas im Zimmer gemacht oder beziehungsweise Fensterbauer, aber die haben auch Holzarbeiten gemacht. Er hat es gemacht. Hat er sehr gut gemacht. Und als ich angerufen habe, um zu sagen, okay, ist es fertig? Er sagt, ja, kannst du abholen. Er sagte zu mir, soll ich die auf die Rechnung stellen, dass es vier Fenster war, weil dann kannst du es absetzen von der Steuer. Ich habe gesagt, nein, eigentlich will ich nicht, das war kein Fenster, das ist ein Schaukelstuhl. Ja, aber du kannst es von der Steuer absetzen, dann hast du mehr Geld. Und ich musste richtig argumentieren, ich habe den Eindruck, er denkt, was für ein Dummer, der das nicht ausnutzt. Ich will lieber vor meinem Gott stehen, als vor dem Steuerberater, was auch immer. Ehrlichkeit. Und dritte Beispiel ist eben mit diesen Soldaten. Er sagt, beraubt und erpresst niemand, sondern gebt euch mit dem Soll zufrieden. Das heißt, Zufriedenheit. Bist du zufrieden mit dem, was du hast? Bist du zufrieden? Ich habe manchmal den Eindruck, unsere ganze Wirtschaft ist aufgebaut darauf, dass man unzufrieden wird und dass man dann mehr bekommen will, damit man zufrieden wird. Unzufriedenheit führt dazu, dass man mehr will, dass man an sich denkt. Zufriedenheit führt dazu, dass man auch dankbar ist für das, was man hat. Das ist ein Lernprozess. Paulus hat auch gesagt, ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Manchmal mehr, manchmal weniger. Satt, hungrig, ich bin zufrieden. So wie das Leben kommt. Johannes wollte es den Menschen klar machen. Wenn wir mit Gott leben wollen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen, sollen wir nicht denken, dass es nicht Konsequenzen hat für das praktische Leben. Man soll nicht denken, man kann einfach sonntags hier auftauchen, Dinge machen, die man macht, und ohne dass man das Leben ändert. Das geht nicht. Und das für Johannes, das für Jesus uns genau sagen. Ich finde es schon toll von Johannes, dass er bereit war, einfach die Leute sogar abzuschrecken, dass vielleicht manche gegangen sind. Er wollte nicht unbedingt mehr Leute haben. Darum ging es ihm nicht. Er war ehrlich zu den Menschen, brutal ehrlich. Das hat ihm auch Ärger eingebracht. Das wollen wir jetzt lesen, zum Schluss. Wir lesen die Verse 16 bis 22. Wenn jemand für mich lesen möchte. Philipp.
Johannes erklärte vor allem, ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Er hat die Worfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen, die Spreu aber wird er nie erlöschen im Feuer verbrennen. Mit diesen und noch vielen anderen ernsten Worten verkündete Johannes dem Volk die Botschaft Gottes. Er wies auch den Tetrarchen Herodes zurecht, weil dieser dem eigenen Bruder dessen Frau Herodias weggenommen hatte. Johannes hielt ihm außerdem all das Böse vor, das er sonst noch getan hatte. Da fügte Herodes allem begangenen Unrecht auch noch das hinzu, dass er Johannes ins Gefängnis werfen muss. Unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Freude.
Wir haben nicht die Zeit, um auf alles hier einzugehen. Eins will ich deutlich machen, wenn wir ehrlich sind, kann es schlechte Folgen haben. Hat es auch für Johannes. Er landet im Gefängnis, weil er so ehrlich war mit dem Herodes. hat auch nicht die Menschen an sich gebunden. Denn als er den kommenden Messias sah, hat er alle auf ihn aufmerksam gemacht, nicht auf sich. Und hat gesagt, ich bin nie der, er wollte nicht im Rampenlicht sein. Er weiß, da kommt einer, der so viel mehr tun kann als ich, vor allem, der uns den Heiligen Geist gibt, der uns die Kraft gibt für ein Leben in der Umkehr. Und ich denke, es war auch einmalig, dass er erleben durfte, dass der Jesus getauft wird und dann auf einmal kommt eine Stimme vom Himmel. Du bist mein geliebtes Kind. Ich finde es wichtig, dass wir diese Worte verstehen. Gott sagte das zu Jesus noch, bevor er überhaupt was in seinem Auftrag erfüllt hat. Das hat er schon gesagt. Nicht am Ende, als er dann gekreuzigt auferstanden und alles geschafft hat, dass er das sagt, sondern jetzt schon, am Anfang. Gottes Liebe für uns hängt nicht von unserer Leistung ab, sondern von seinem Wesen. Ab hier beginnt Jesus Gottes Reich aufzubauen. Wir werden in den nächsten Wochen lesen, was das bedeutet hat. Markus fasste das ja zusammen. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nah, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist eigentlich die Botschaft von Jesus, die von Johannes, die Jesus einfach weitergibt. Da kommt dazu, der Glaube, das Vertrauen auf den zu setzen. Wir wissen, diese Pläne hat Gott von Anfang an gehabt. Und wir sind aufgefordert, auch heute, Gottes Reich in dieser Welt zu verbreiten, die in den Herzen der Menschen schon vorhanden ist. Und eines Tages in der Ewigkeit seine Vollendung findet. Kehrt um und glaubt an diese wunderbare gute Botschaft. Ich glaube, der Gordon MacDonald war das, der gesagt hat, Umkehr ist erstmal eine Lebensentscheidung für einen richtigen Weg. Aber Umkehr ist auch eine tägliche Entscheidung, diesen Weg weiterzugehen. Im Reich Gottes ist das auch erforderlich. Nun will ich auch hier, dass wir uns wieder in Gruppen treffen und drei Fragen besprechen. Erstens, was bedeutet der Begriff Umkehr? Zweitens, wenn wir Johannes fragen würden, wie wir Früchte der Umkehr bringen können, was würde er dir, deiner Meinung nach, in deiner Situation sagen? Und drittens, wie bereit wärst du, so eine Aufgabe anzunehmen, die darin bestehen würde, Vorbereitung für einen anderen zu machen, wie Johannes es tat für Jesus? Okay? Wir machen am besten zwei Gruppen. Hier auch zwei Gruppen, keine große Gruppen, so 5-6 Personen. Ja, 5-6 Personen und dann besprechen wir so 15 Minuten und dann schließen wir ab.
So, thank you.